ist schwul. Der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Ich dachte, ich mach so so Blätter, die fallen. Denn wir machen heute
Herbstbücher.
Wir machen heute Herbstliteratur. Wir geben euch heute Tipps oder unsere privatpersönliche Meinung.
Empfehlungen.
Was man im Herbst gut lesen kann.
Muss.
Ich bin an sich große Verfechterin.
Muss, ich möchte sagen muss.
Okay, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin an sich große Verfechterin von so Krimis im Herbst. Mhm. Und habe keinen einzigen Krimi dabei. Weil alle Krimis, die ich in der Zeit gelesen habe, haben wir schon sehr oft im Podcast besprochen. Und das fand ich dann irgendwie doof. Deswegen habe ich etwas andere Genre dabei.
Ja, eins ist ja fast ein Thriller.
Ja, und eins ist ein bisschen ein Krimi auch. Okay. Also es ist auch ein bisschen Spannung vorhanden. Ja. Wer möchte denn anfangen?
Ich.
Gut,
let's go.
Okay. Ich fange an mit einem Thriller, nämlich Schweig von Judith Merchant.
Das ist Judith Merchant.
Ey, war das gerade Deutsch?
Nein, die hat in Bonn studiert.
Das kann
natürlich trotzdem mal Englisch
sein.
Das kann aber auch Judith Merchant sein.
Judith Merchant.
Die Judith.
Und ich habe zwar dann hinten auf dem Klappentext gelesen, dass es in dem Buch der Tag vor Heiligabend ist. Ist mir aber scheißegal.
Ist ja trotzdem herbstlich.
Das ist für mich
kalt.
Komplett egal.
Es ist kalt.
Es ist so ein einsames Haus im Wald. Hm. Wald ist für mich immer Herbst.
Ja.
Im Wald ist immer Herbst.
Immer.
Es ist einfach.
Man geht im tiefsten Sommer, man geht in den Wald, dort ist Herbst.
Es ist so.
Überall sind Igel
und Kürbisse
und Laub auf dem Boden.
Ja.
Orange.
Schwammerl.
Auch das.
Pilze auf Deutsch.
Stimmt, wir haben letztens übersetzen müssen, was Rahmschwammerl sind.
Es ist aber auch, also warum, wie sollte man es wissen?
Ja.
Wenn man nicht aus der
Welt. Aber Schwammerl ist so ein gutes Wort. Ist auch ein tolles Schimpfwort, du Schwammerl.
Ich finde Schwammerl ein bisschen eklig. Ich finde so, es passt zur Konsistenz von Pilzen, aber es wundert mich nicht, dass so viele Kinder aus Bayern Pilze nicht mögen, wenn es Schwammerl heißt.
Ich glaube nicht, dass aus Bayern mehr Kinder Pilze nicht mögen als woanders in Deutschland.
Ich stelle die Hypothese auf, dass Schwammerl nicht dazu beiträgt, dass man es leckerer findet.
Anyhow.
Judy hat ein Buch geschrieben.
Judy hat ein Buch geschrieben. Judith hat ein Buch geschrieben.
Und es geht um zwei Schwestern. Und das Buch ist abwechselnd aus den verschiedenen Perspektiven erzählt. Man kann beiden Schwestern nicht trauen. Und es liegt gar nicht daran, dass die lügen oder so unbedingt, sondern es liegt daran, dass die so eine unterschiedliche Wahrnehmung von allen Situationen haben, die es gibt, dass man wirklich gar nicht weiß, was passiert. Also ich weiß, dass es losgeht damit, dass quasi die eine, die zu Besuch kommt, ist so, ich komme rein und sie...
Ah, das hattest du schon erzählt, ja.
Habe ich das im Podcast schon erzählt?
Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Sie kommt rein und ist so, oh, und dann hat sie mich nicht mal gebeten, ob ich die Schuhe ausziehe oder sie war so mega unfreundlich und dabei habe ich gar nichts gemacht. Und dann ist halt die Perspektive der anderen Schwester und dann, die marschiert einfach in meine Wohnung. Sie hat nicht mal ihre Schuhe ausgezogen, sie grüßt mich nicht, sie ist total unfreundlich und man ist so, okay, reden wir vom...
Something's not adding up.
Reden wir von der gleichen Situation, what the fuck is happening? Und so zieht sie es durch. Und es ist eben so eine Schwester, die natürlich irgendwie so ein bisschen die erfolgreichere ist und die andere Schwester, die das eben nicht ist. Und der Klappentext ist, dass die Esther eben in den Wald fährt zum Haus ihrer Schwester und sie möchte ihr Geschenk bringen und dann ist ein Schneesturm und dann sitzen die da fest. Es ist wirklich, ich habe nur ein anderes Buch von ihr auch gelesen, das nicht annähernd dahin kommt. Das heißt Atme, glaube ich, ist auch gut, ja. Aber das ist wirklich top. Top, top, top. Es ist ein Kammerspiel, nämlich dann, weil sie eingeschneit sind. Und man weiß wirklich, man weiß hinten und vorn überhaupt nicht, was irgendwie auch nur annähernd war.
Geil.
Und aber eben nicht wie irgendwie bei den Hongjin-Morde oder auch wie so bei Agatha Christie, wo man das Gefühl hat, man wird so geplayed vom Autor.
Oder for real.
Oder vom Erzähler, sondern es ist wirklich, man weiß es einfach nicht. Man weiß es einfach nicht.
Geilo.
Weil man eben beide Schwestern das auch abkauft, dass sie das so unterschiedlich
wahrnehmen,
was da passiert. Genau.
Mein erster Tipp wäre, ein totaler nischiger Tipp, kennt sich ja keiner. Habt ihr schon mal von Erebos von Ursula Poznanski gehört? Ich glaube, das ist so komplett an allen vorübergegangen. Erebos ist natürlich ein sehr bekanntes Buch. Ich glaube,
Jugendbuch-Klassiker, würde ich fast sagen.
Ich glaube, mittlerweile schon wirklich fast. Ich glaube, gefühlt alle aus meinem engeren Umfeld haben es gelesen oder kennen zumindest eine Person, die es gelesen haben. Nämlich mich, lol. Kurz aufgefallen, dass es mathematisch nicht aufgeht.
Es ist ja gerade frisch der dritte Teil draußen, wo mich wirklich interessieren würde, wenn denn jemand von euch gelesen hat. Soll man den lesen oder nicht?
Du hast den zweiten gelesen und fandest den nur so.
Ich fand beim zweiten, der war so angerassismus, leider. Und der Plot-Twist war auch nicht so mega geil. Ich habe aber gefühlt alles von Ursula Poznanski gehört oder gesehen.
Gesehen?
Gelesen. Aber mit den Augen halt.
Ja.
Mit den Augen oder mit den Ohren konsumiert.
Mit Ohren.
Und ich fand, die hat schon auch tolle Sachen. Deswegen würde es mich wirklich ehrlich interessieren, wie der dritte Teil ist.
Ja.
Sagt's gern Bescheid.
Für die Leute, an denen Erebos vorübergegangen ist, weil sie vielleicht kurz unter einem Stein gewohnt haben für mehrere Jahre. Es geht um einen Schüler an einer Schule, der...
Nick?
Nick. Der, krass, tief rausgeholt. Der eine... der...
Wow, das war da hinten.
Ganz da hinten.
Der
jetzt. An der Schule beobachtet, dass immer mehr Leute so über so ein Spiel reden und es geht so ein
sehr geheim alles.
Es geht so ein USB-Stick rum und wenn man irgendwie halt als Person, die das Spiel nicht kennt, nebendran steht, hören alle sofort auf zu reden.
Das Buch ist 10 Jahre alt, gell? Also es gibt noch nicht irgendwie WeTransfer oder so. es ist ein USB-Stick.
Aber
oder eine CD? Ich glaube, es ist CD.
Stimmt, es ist ein CD-ROM.
Ja.
Auf jeden Fall ist er total neugierig und dann kriegt er das endlich auch zugespielt, dieses Spiel, und lädt es sich auf den Computer. Ja, genau. Darf sich da dann einen Charakter aussuchen und bauen und er ist so, oh mein Gott, die Grafik ist mega geil, ist mega realistisch, oh mein Gott, ich verstehe komplett, wieso alle drüber reden. Und dann merkt er, oh, um irgendwie weiterzukommen in dem Spiel, muss man so Aufgaben im echten Leben lösen und man wird beobachtet. Und
die Prämisse ist so fucking geil. Die muss man erst mal kennen, wirklich.
Und wie es halt funktioniert, ist, dass das Spiel Leuten Aufgaben gibt und zum Beispiel eine Person hat die Aufgabe zu kontrollieren, ob es passiert, eine Person hat die Aufgabe es zu tun, die andere Person hat die Aufgabe es anzunehmen, so Dinge. Also es ist alles extrem geil ausgetüftelt und Nick merkt irgendwann, oha, irgendwie ist das alles so ein bisschen gefährlich und irgendwie auch gar nicht cool.
Ich glaube, irgendwann muss er was machen, wo quasi das direkte Resultat ist, dass jemand verletzt wird.
Ja.
Und er muss niemanden verletzen, aber er muss was machen, was drauf rauskommt, dass sie jemanden verletzt. Und er ist so, das ist nicht.
Da möchte ich bitte nicht
mehr
Teil sein.
Check gar nicht jetzt.
Und dann ist das Spiel natürlich nicht happy. Und er versucht dann mit Unterstützung ein bisschen zu knacken, was dahinter steht. Und dieses Spiel zu überlisten und die Macher des Spiels zu finden.
Ja.
Und es hat so einen geilen Twist am Ende. Ich finde, also es ist ein so geiles, kluges Buch.
Ja.
Die Prämisse ist 11 von 10.
So geil. So geil.
Und wirklich kein Wunder, dass alle das gelesen haben.
Ja, und es ist so spannend und man verschlingt es komplett. Ich weiß, also so, Nick ist ja richtig süchtig nach diesem Spiel.
Ja.
Und ungefähr genauso süchtig war ich nach diesem Buch, als ich es gelesen habe. Generell Ursula Poznanski, Säkulum zum Beispiel von ihr, hatte ich auch verschlungen, als gäbe es keinen Morgen.
Ich habe das Gefühl, sie hat so ein bisschen eine Vendetta gegen Technik.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie so sehr viele Bücher hat, wo es irgendwie darum geht, wie Technik schief geht, wie Internet schief geht, wie Computerspiele schief gehen. Ja, bei eins heißt Die Burg, glaube ich, habe ich gehört als Hörbuch.
Okay.
Das ist so ein Escape Room, der so komplett KI ist.
Mhm.
Und das eskaliert dann. Also sie hat irgendwie... Ja.
Ich würde aber sagen, sie schafft es, ohne dass es so Boomer, Handys bringen uns alle um.
Ja, das ist eben, ich finde, es ist knapp vom Kippen, aber.
Ja, ich finde zumindest in Erebos ist es noch nicht der Fall. In Erebos ist es wirklich einfach, es ist ein Spiel, das Leute dazu bringt,
böse Dinge zu tun, aber es ist jetzt nicht, Spiele an sich werden nicht verteufelt.
Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den, also mich würde sehr interessieren, was ihr vom dritten Teil haltet, ob man den lesen sollte oder nicht. Weil
sagt
eben
Bescheid.
Der zweite, also der war schon auch spannend und der war schon auch cool und der hat eben das, also so Erdeboss ist natürlich nochmal geiler, wenn du einfach 24/7 mit GPS und mit deinem Handy überwacht werden kannst. Ja.
Und nochmal gruseliger.
Und jetzt ist aber halt die Frage, geht es dann im dritten Teil um KI und wie das dann ist. Ja. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass sie, also es geht im dritten Teil immer noch um Nick.
Ja.
Und ich hätte mir fast gewünscht, dass sie irgendwie so wieder Jugendliche
nochmal jung anfängt.
Nimmt.
Ja, ich glaube, der zweite und der dritte Teil, die sind jetzt schon auch ein bisschen für die Leute, die jetzt halt die Erebus halt als Jugendliche gelesen haben.
Ja, also, voll. Aber
sie sind schon auch so ein bisschen, man wird so mit Nick erwachsen, aber es geht halt nicht mehr so ganz auf.
Egal, ich finde, es ist auch einfach, es hält sich auch sehr gut. Es ist ein sehr gute, es ist gut zum Grabbeln. So. Und ich glaube, das und eine Decke und ein Tee und dann einfach so 4 Stunden Undisturbed Reading Time.
Hervorragend.
Mm-mm.
Empfehlung.
Yes. Oh, wo wir gerade bei Krimis und so waren, wir könnten heute Thursday Murder Club schauen.
Das ist eine Idee.
Ja. Nur kleine Empfehlung nebenbei, der soll sehr funny sein und ich liebe Pierce Brosnan.
Ich glaube, der Film, also alle sagen, das Buch ist besser.
Ist es immer.
Und der Film macht es so okay. Aber ich habe nichts
dagegen.
Oder wir schauen den einen Agatha Christie Film.
Oder so. Bestimmt von allen.
Irgendwas Krimiges hätte ich auch.
Krimiges.
Ich möchte grimmig gucken.
Ich gehe mal von dir noch eine Altersstufe nach unten.
Oha.
Ich habe den ersten Teil nicht da. Den hat, glaube ich, gerade unsere allerliebste Friseurin Valentina immer nur ausgeliehen. Nämlich die Miesel-Reihe. Das hier ist jetzt Miesel und die Hexenverschwörung. Der erste Teil ist
Hexerverschwörung.
Der erste Teil ist Miesel und der Kakerlakenzauber. Ich habe schon des Öfteren im Podcast über die Miesel-Reihe gesprochen. Ich muss immer dazu sagen, die wird nicht mehr gedruckt, was eine Schande ist. Die gibt es aber auf Medimops und so, die gibt es überall.
Wahrscheinlich auch noch in Bibliotheken, ehrlich gesagt. Oder?
Safe gibt es diese in Bibliotheken.
Also ich glaube, die sind noch nicht aussortiert. Und 100
Pro.
Da kann man da ja mal schauen, ob die das. Vielleicht nicht als E-Book in der Libby-App, aber zumindest als haptische Ausgabe.
Ich glaube nicht, dass das als E-Book gibt, weil es sind ja Zeichnungen jetzt drin. Ja, auf jeden Fall habe ich den ersten Teil kennengelernt, weil ich Praktikum gemacht habe am Bruckner Gymnasium in Straubing. Und da hat ein Lehrer, dessen Namen ich vergessen habe, aber den ich auch nicht sagen würde, wenn ihn wissen würde, weil Datenschutz, das gelesen mit seiner 5. Klasse. Und die Kinder waren komplett drauf abgefahren, weil es jetzt so, da steht halt hinten drauf, es ist eine ganz schlimme Geschichte. Also da steht jetzt, also diese schlimme Geschichte handelt von einem Jungen, der in großer Gefahr schwebt, einem kleinen Mädchen, das über unglaubliche magische Kräfte verfügt, einem harmlos aussehenden Zauberer, der finstere Pläne verfolgt und einem schwarzen Hexer, auf den man sich fast immer verlassen kann.
Ich finde es ganz nett, weil man hat ab meinem ersten gemerkt, dass du dich richtig anstrengst, vorzulesen.
Mann, ich kann nicht vorlesen! Ich habe gemerkt, dass du mich ausgelacht hast.
Und dann hast du dich richtig angestrengt und danach hast du auch keinen Fehler mehr gemacht. Was hast du gesagt? Zeig mir nur, was kann man mit dir sagen.
Fick dich.
Von einem Jungen, der in großer Geschwar schwebt.
Ich verstehe es ja, es ist schwer, aber es ist, ich finde
es einfach
so
mutiger
lustig.
Junge, das furchterregende Monster und ein großes Geheimnis.
Ich finde es einfach so lustig, dass Theresa Fame geworden ist mit Poetry Slam, wo man halt Texte vorliest.
Nein, man trägt sie vor.
Ja, und du kannst nicht vorlesen.
Vortragen kann ich überragend gut.
I know. Ich weiß auch, dass es, also es ist ja nicht Texte vorlesen, so, aber es ist halt auch.
Mann!
Du stehst da und liest von einem Blatt ab. Liest von einem Blatt ab. Aber das, ja, ich finde es einfach lustig. Es amüsiert mich einfach zutiefst, dass du nicht vorlesen kannst. Dass du so Lesungen gibst, wenn du nicht vorlesen kannst.
Haben wir es dann?
Ja. Habe ich schon erwähnt, dass du nicht vorlesen kannst? Das ist Hardcover, das tut weh.
Eben.
Okay.
Ja, mehr über Miesel.
Häusliche Gewalt, live
Oha.
Im Podcast.
Nein, ich hab die nicht geschlagen, ich habe es da draufgeklickt.
Ja.
Mit Schmackes.
Hast du noch zu sagen über Miesel?
Mann, es ist einfach ein tolles Buch. Der Autor hat zwischendurch so kleine Illustrationen gemacht, die einfach ultra süß sind. Und es ist so ein bisschen eben vom Vibe her, so alles ist so mega düster, mega schlimm, aber halt für Kinder, was wieder unglaublich süß macht. Und ich finde vor allem den ersten
Ich muss die eh alle nochmal lesen. Vor allem den ersten, Mieselung der Kakerlakenzauber. Er ist dann so groß wie eine Kakerlake.
Toll.
Und er ist quasi in so einer Modelleisenbahnwelt. Und da ist er dann.
Gefangen.
Ja, und es, Mann, es ist einfach das Netteste aller Zeiten. Laura Ehrmer hat mir die Reihe geschenkt, weil sie war so, du musst es lesen. Und sie hatte recht.
Mal wieder.
Es ist einfach ultra süß. Das ist auch wirklich was, da braucht man wirklich gar kein Hirn. Es ist aber nicht so, also vor allem Sachen für Kinder, bei Jugendlichen oft, aber vor allem für Kinder ist man so, es ist ja dann nicht spannend, weil man weiß ja vorher schon, was passiert und so weiter. Und es ist dann nicht, finde ich, sondern es ist trotzdem irgendwie spannend. Man hat trotzdem so, ah, oh, wie wird er das jetzt wohl lösen? Auf was kommt er dann wohl?
Aufregend.
Und trotzdem schauen natürlich, wenn der nette Zauberer irgendwie evil ausschaut, dann ist es wohl auch. Also das checkt man dann schon. Und die Charaktere sind einfach alle sehr nett.
Ist jetzt keine Agatha Christie-Plot-Twist in diesem Kinderbuch.
Komisch. Tatsächlich nicht, ne. Hm. Tatsächlich nicht.
Bin schockiert.
Aber es ist eine ganz schlimme Geschichte. Es ist so toll, wirklich.
Ich habe ein Buch als nächsten Tipp, das vielleicht nicht so super typisch ist für Herbstliteratur oder Herbstlektüre. Aber ich glaube, es passt trotzdem gut in die Jahreszeit, wenn man sich so Zeit nimmt für Bücher. Mhm. Ich glaube, natürlich, finde, man hat im Herbst immer so auch immer Zeit, wenn man sich hinsetzt und so bewusst so Lesezeit machen möchte.
Ja, weil man nicht mehr so Sachen macht, wie draußen an der Donau sitzen abends.
Voll.
Und so.
Und im Sommer,
eher drin.
Im Sommer im Urlaub geht es schon auch, aber im Herbst ist es so, kein less distractions. Man sitzt so nur auf dem Sofa. Weißt du, ja, egal. Ich habe auf jeden Fall, wir wissen, wir könnten und fallen synchron dabei. Von Jade Yasemin Önder. Es ist ganz großartig. Ich habe es mittlerweile wahrscheinlich auch schon, kannten wir uns das schon? Ich glaube, das war gerade so, als wir uns kennengelernt haben.
Das weiß ich nicht.
Vor 3-4 Jahren oder so habe ich das gelesen. Nein, wir kannten uns das schon. Genau, ich hatte nämlich überlegt, ob ich einen Master in Bremen mache. Mhm. Und der Studiengang, den ich da gemacht hätte, oder für den ich mich interessiert hätte, der organisiert so ein Literaturfestival. Und bei diesem Literaturfestival haben sie, wir wissen, wir könnten fallen synchron, irgendeine Lesung gehabt. Und ich habe dieses Cover gesehen und fand es wahnsinnig schön und war so, kaufe ich mir, lese ich. Und es ist, ich könnte euch nicht sagen, worum es geht, ganz ehrlich. Also es geht um Familie, es geht um irgendwie die Identität, die man hat, also die eigene Identität irgendwie ausloten und den Platz in der Welt finden. Was dieses Buch aber in meinen Augen so grandios macht, ist die Sprache und so die Experimentierfreude. Es gibt manche Kapitel, wo finde ich das jetzt auf die Schnelle, wo einfach wirklich mehrere Seiten lang einfach nur Kräuter aufgelistet werden oder Tiere. Es gibt ein Kapitel, das ist, also man merkt, es ist so ein bisschen aus so Schreibübungen entstanden, aber ich finde es null schlimm. Da wird dieselbe Szene einmal als Schilderung, einmal als Verdopplung, einmal als Traum, einmal als überrascht, einmal als Regenbogen.
Ach, wie in
genaue Angaben, Negativitäten, Erzählung, so, und dann mit der Erzählung geht es dann wieder zurück ins Kapitel. Dann geht es an einer Stelle, listet sie die Typen auf, mit denen sie irgendwie Sex hatte, und dann erzählt sie, wer die so sind. Und es ist so eine Auflistung. Es ist wirklich, da sind doch Zahlen, genau. Oder ist es Sex oder nur, mit wem sie geknutscht hat? Genau, einer weiß nicht mehr, dass ich existiere. Einer fingert mich im Kindergarten auf der Schaukel, also fingere ich zurück. Einen heirate ich sogar und weil er mir alles nachmacht, sogar meine Wünsche, lasse ich mich wieder scheiden. Bliblablub. Toll. Es ist wirklich toll. Ich finde es sprachlich ganz besonders. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen, bis man reinkommt, bis man versteht, dass man nicht verstehen kann. Also am Anfang, das erste Kapitel, ist sie im Bad eingesperrt. Und dann ist da ein Hund und auf einmal ist sie auf der Wiese und dann ist irgendwie ihr Vater auf eine Wiese geboren und dann man ist so, wo sind wir gerade, in welcher Zeit, was passiert, welche Charaktere sind gerade im Spiel. Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, macht es trotzdem so viel mit einem. Also ich habe richtig Tränen geweint bei diesem Buch, obwohl ich nicht ganz verstanden habe, was abgeht. Also an einer Stelle fällt sie auf der Straße in ein Loch und kommt aus diesem Loch nicht mehr raus. Und man ist so, wie tief ist dieses Loch? Ist es ein tatsächliches Loch? Ist es ein emotionales Loch? Und dann kommen so Leute in das Loch mit dazu, kommen da dann aber wieder raus. Und man ist so, wieso ist sie dann noch da? Ich glaube, man kann es nicht verstehen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht Sinn der
That's
Sache.
That's the point.
Ja, ich mag es richtig, richtig gern.
Ich werde es auch, ich muss, man, es gibt so viele Bücher auf der Welt, man will sie alle nochmal lesen, aber ich glaube, das ist wirklich eins, das muss ich irgendwann nochmal lesen, einfach um zu gucken, ob man beim zweiten Lesen irgendwie mehr mitnimmt.
Ja. Ich habe letztens ein TikTok gesagt, wo Anne sagt, wenn sie ihr Buch liest, ist es ein Teil des Plans, alle Bücher zu lesen.
Ja.
Und aber wenn sie eins liest, ist sie so, ah, yes, ich bin einen Step closer. Und wenn eins rauskommt, ist sie so, nein!
Oh Gott, nicht schon wieder. Ja, nee, es ist wirklich, also ich muss auch nicht alle Bücher auf der Welt lesen, aber schon alle Bücher, die ich lesen will.
Ja.
Es ist unmöglich.
Ja, ihr habt jetzt wirklich, ihr jetzt gerade aktuell in meinem Kopf so eine Liste, weil wir ja diese Regel aufgestellt haben, dass man zwei Bücher liest und eins kauft, die mittlerweile eigentlich nur noch ich
befolge. Ja, aber ich finde, ich lese auch relativ. Also dein Bücherregal ist halt drei Regaldinger und meins ist eins.
Ja.
I think there's a difference in, wer muss sich minimalistischer halten.
Das stimmt wohl. Ich kriege aber einfach viele Bücher geschenkt.
Ja, und ich nicht, oder wie?
Nicht so viele wie ich.
Naja, ich würde sagen, in diesem Jahr ist es bisher fast gleich auch.
Ich glaube, das ist bei mir vor allem der Carlsen Verlag.
Ja.
Weil wenn ich da hinfahre, komme ich mit 15 Büchern wieder heim.
Aber das musst du ja auch nicht. Die zwingen dich ja nicht. Du kriegst ja...
Oh, warst du schon mit dabei? Warst du schon mit dabei?
Ich kann ja sagen, nein, meine Freundin sagt, mein Bücherregal ist voll und ich teile diese Analyse.
Als ich das erste Mal da war, ist jemand losgegangen, um mir einen Beutel zu holen, zu kaufen, woanders, damit ich die Bücher mitnehmen kann, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Platz mehr, es ist alles voll, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und die waren so, das ist nicht deine Entscheidung. Sehr nett, aber
ja. Trotzdem finde ich es nur fair, wenn...
Ich halte mir auch sehr gerne an die Regel, ich finde das eine gute Regel für
weil
mich.
Der Platz in meinem Bücherregal wird langsam eng. Also du hast immer noch Bücher, die du so mit Cover nach vorne stellen kannst, das kann ich mittlerweile nicht mehr machen, weil ich keinen Platz mehr dafür habe.
Wir waren schon wieder massiv aussortiert letztens.
Ja, aber wenn ich mein Bücherregal ausbauen möchte, müssen deine Aktenordner dran glauben. Dann müssen deine Ordner weg. Du hast die Wahl. Wenn die nicht in dein Regal können, kommen sie auf den Müll. Und dann ist dein Wicked-Notenbuch weg.
Ich muss harte Drohungen aussprechen. Okay, welches Buch hast du noch?
Drohungen über mein Bücherregal,
das mein Papa mir baut hat.
Ich kann mir auch mein eigenes kaufen. Dann musst du halt Platz machen. Dann muss dein Bücherregal auch raus. Du hast die Wahl. Welches Buch hast du noch
drin? Any Hoops. nun hau, wie du sagen willst.
Kannst du schon machen.
So, dann was?
Kannst du schon machen.
Dann was?
Wirst schon sehen. Dann werden hier ganz andere Seiten aufgezogen.
Ich schon ordings jetzt mehr wieder. Also es war doch Regalbrett komplett frei, als ich dann aussortiert habe.
Stimmt. Wir können auch irgendwann mal eine detaillierte, hatten wir eh mal vor, dass wir eine detaillierte Bücherregaltour machen. Dann ist es irgendwie nie dazu gekommen.
Vielleicht können wir das hier, dass das als Folge
gemacht
wird.
Ja. Setzen wir uns mit Mikro vors Bücherregal und wenn ihr Interesse hättet, sagt
Bescheid. Ja, sagt Bescheid. Genau. Ich arbeite mir jetzt einfach altersmäßig wieder nach oben. Ich würde sagen, das ist ein Jugendbuch, nämlich Die Insel der besonderen Kinder. Ich habe, glaube ich, auch schon 5-mal drüber geredet, aber es ist einfach schwierig, weil wir haben nicht unendlich viele Bücher gelesen. Über alle Bücher, die wir seit letztem Jahr gelesen haben, haben wir schon geredet. Und dann möchte ich ja nicht über Bücher gelesen haben, die ich schon ewig vorher gelesen habe, aber die ich nicht gut gefunden habe.
Ja.
Das ist wohl die Krux dieses Podcasts. Aber es kommen ja immer wieder Leute dazu und man muss ja immer wieder mal erinnert werden. Auch hier, die Prämisse von diesem Buch ist überragend. Der Autor hat sie aus so privaten Sammlungen Bilder zusammen gekauft, auf denen Sachen drauf sind, die irgendwie so ein bisschen fake und, toll, das ist das gleiche wie auf dem Cover, egal, fake und scary ausschauen und alte Fotos, also lang bevor es irgendwie Photoshop und KI und irgendwas gab. Und um diese Bücher rum hat er eine Story gebaut, nämlich die Story der besonderen Kinder. Es gibt ja einen Film dazu. Im Film werden die ersten drei Teile, die es gibt, so ein bisschen zusammen vermengt. Den fand ich aber auch sehr gut. Also ich habe den Film geschaut und wollte dann sehr dringend das Buch lesen. Ich habe auch den vierten Teil gelesen. Es gibt wohl irgendwie insgesamt 7 oder so. Ich fand den vierten ich war nach dem dritten fertig. Für mich, in meinem Kopf, ist es eine Trilogie. Und das war's. Und es geht um, was ist er, Jacob? Ja, er heißt Jacob. Aha. Es geht um Jacob und er hat so eine sehr innige Beziehung mit seinem Opa. Jetzt muss ich schauen, ob ich Spoiler. Nee, der Großvater stirbt und zwar sehr mysteriös. Und Jacob ist sich sicher, er hat ein Monster gesehen, das seinen Großvater umgebracht hat. Und sonst hat es aber niemand gesehen und er muss dann in Therapie und alles dann so, du siehst dieses Monster nur, weil der Tod ist das Monster und so. Und er ist so, Bro, ich glaube, ich habe wirklich, also so, ich habe da schon was gesehen, ihr dürft mir schon vertrauen. Quelle, vertrau mir, Bruder. Und
sorry, musst du gerade alle Fotos angucken, extrem spannend.
Ja, mega. Also da merkt man dann auch tatsächlich, ich finde so ab dem dritten Teil merkt man das schon, dass sie haben so die coolen Fotos ein bisschen ausgängern. Also es ist eben die Insel der besonderen Kinder, der Atlas der besonderen Kinder und die Bibliothek der besonderen Kinder. Und es ist einfach eine richtig coole Story, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Es gibt wohl Kinder, die bestimmte Skills haben oder bestimmt ausschauen, was einfach nicht so ganz normal ist. Und die findet er dann. Und er findet auch, wie sein Opa und er da irgendwie dazugehören. Und es ist einfach mega spannend. Es ist aber halt auch sehr, er ist dann irgendwie auf Wales oder so. Und sucht die.
Auf Wales?
In Wales? Es ist eine Insel.
Aber Wales an sich ist keine
Insel. Auf England. Stimmt, warum sagt man nicht auf England? Das ist eine Insel.
Weil England keine Insel ist. England ist man auf einer Insel, aber es ist keine Insel.
Man sagt nicht auf United Kingdom.
Ja. Weil es weird ist
wahrscheinlich. Naja. Genau, aber es ist in Wales und da ist halt auch so sehr graupelig und herbstlich und kalt und pfui. Und dann kann man das da sehr gut weglesen. Ich habe schon zweimal gelesen. Ich möchte es auch dringend nochmal lesen, weil es ist einfach ultra cool. Und das mit diesen Fotos zwischendurch, das ist so schlau. Das ist richtig, okay. Richtig geil. Ja, und Ransom ist ja irgendwie ein geiler Vorname.
Ja.
Und Riggs, Ransom Riggs, klingt wie ein Kartenspiel.
Aber ist doch safe ein Künstlername, oder? Ransom und Riggs.
Du, in Amerika gibt's alles. Es ist gar kein Autorenporträt drin.
Nur ein Künstlername.
Das google ich kurz, während du weitererzählst.
Mein nächster Tipp ist auch sehr nischig und sehr unbekannt. Es ist Jane Eyre von Charlotte Bronte. Hat sicher vor mir noch niemand gelesen, sicherlich auch gar keine Pflichtlektüre in mehreren Englisch-LKs oder im Studium. Ich glaube, so die Klassiker der englischen Literatur, sei es Jane Austen, wollte ich sagen, sei es Jane Austen oder die Bronte-Schwestern oder so, können ein bisschen einschüchternd sein, einfach weil die Sprache nicht das ist.
Ja, das hast du. Wild, so schaut er aus.
Crazy.
Wie ein komplett normaler Dude. Das fokussiert nicht.
Was ich sagen wollte, ich glaube, vor so den Bronte-Schwestern, Jane Austen und so, kann man auf jeden Fall Respekt haben. Ich habe davor auch immer noch Respekt, weil die Sprache einfach nicht so modern ist.
Ach so, vor die Bücher.
Ja, genau.
Ich habe gedacht, du meinst vor die Ladies.
Nee, vor die Ladies sollte man auch Respekt haben, weil, also was die da gerissen haben, crazy.
Ja.
Aber so vor der Sprache und genau, deswegen, ich glaube, man kann auch einfach gut die Übersetzung lesen, wenn man sagt, man traut sich nicht ins Original ran, macht, glaube ich, dasselbe. Ich durfte /musste Jane Eyre im Studium lesen, hatte aber einen sehr coolen Kurs, wo wir da sehr cool drüber geredet haben. Es ging um Women's Madness. Das war ein sehr spannendes Seminar. Es ging nur um Madness. Es ging nur um Madness, wir haben mich auch Jacqueline Hyde gelesen. Das mit der gelben
Tapete?
Nee, ich weiß, was du meinst. Fuck, was ist das denn?
Egal.
Nee, nicht egal. Google das bitte schnell.
Ja, red weiter.
Genau, und Jane Eyre steht stellvertretend für diese Bücher. Ich glaube, so Jane Austen-Romane funktionieren auch sehr gut im Herbst. Ich finde, im Herbst fühlt man sich manchmal so, wenn man so durch die Herbstsonne und die Blätter irgendwie, es hat manchmal so was Royales irgendwie. Ich fühle mich im Winter ist einem kalt. Im Sommer schwitzt man und im Frühling ist man gut gelaunt. Ich finde, im Herbst ist so genau die richtige Temperatur und so die Stimmung, dass man sich so ein bisschen auf sowas, weißt du, sowas Gediegenes sein lässt.
Die Kurzgeschichte heißt Die gelbe Tapete.
Nevermind. nein, haben wir nicht gelesen.
Oder mal so A Woman in the Attic oder so.
Das ist ja das. Jane Eyre ist ja mit The Woman in the Attic.
Ah ja.
Das ist der Spoiler.
Okay.
Nein, ich glaube, man kann ein bisschen die Geschichte spoilern, weil man wird eh überall Spoiler finden. Genau, Jane Eyre ist ein Waisenkind. Und soll dann erst von ihrem Onkel, und dann stirbt der Onkel und dann kommt sie in ein Internatheim mäßig und dann ist sie da und dann ist da auch alles schlimm natürlich. Und dann bleibt sie aber dort und wird Lehrerin und dann geht aber ihre Vertrauenslehrerin-Person, wie auch immer, dann ist sie so okay. Und dann bewirbt sie sich als Gouvernante, ist glaube ich das deutsche Wort, und auf so einem Estate und unterrichtet da einen französischen Jungen. Und dann kommt irgendwann der Herr des Estates, Mr. Rochester. Und mit dem unterhält sie sich dann häufiger und er lädt sie öfter mal abends auf einen Tee ein. Und man merkt, ah, Mr. Rochester hat auf jeden Fall Gefallen an Jane gefunden und Jane hat irgendwie auch Gefallen an Mr. Rochester. Aber natürlich ist sie nicht in seinem Stand und es ist alles so ein bisschen uhuhuhuhu. Und dann sagt Mr. Rochester übrigens, ich heirate Mrs. Ingram oder so und sie ist
cool.
So, okay, thanks. Fuck me then. Und dann gesteht sie ihm aber so, oh, ich könnte nicht ohne dich leben. Und er ist so, ich auch nicht ohne dich. Es war alles nur ein großes Spiel, um dich eifersüchtig zu machen. Und dann denkt man, ah, okay, jetzt ist ja alles gut. Und merkt, oh, aber irgendwie, wir sind noch relativ weit vorne im Roman. Wieso haben sie sich jetzt schon? Und dann wacht Jane eines Nachts auf, weil eine wilde Kreatur, ein Mensch, aber sehr verwahrlost, in ihrem Zimmer ist und ihren Brautschleier zerreißt. Und sie ist so, the fuck? Turns out, Mr. Rochester ist schon verheiratet und seine Frau wohnt im Speicher des Hauses. Haha. Und es geht dann ganz viel um, also the woman in the attic, Bertha heißt sie, ist verrückt. Also sie ist verrückt geworden.
Hysterisch.
Und es schwingt ganz, ganz viel mit, weil Bertha eben auch nicht rein aus England kommt. Ich weiß gar nicht, wo genau. Aber sie hat auf jeden Fall Wurzeln, die sie irgendwie zu einer Person of Color machen. Also es geht sehr viel um so koloniale Strukturen. Es geht um Rassismus, es geht um Sexismus. Und all das natürlich wieder meilenweit vor seiner Zeit. Also crazy, crazy, crazy. Ich glaube, das macht auch Spaß. Und da gibt es ja ganz viel zu, wenn man so Sekundärliteratur dazu auch liest. Ich habe eine Hausarbeit über The Woman in the Attic geschrieben und so die kolonialen Kritiken, die man da rauslesen kann.
Es gibt bestimmt also annotierte Ausgaben.
Safe.
Muss ich sehr, also wirklich, ich finde das, die werden oft so ein bisschen verpönt, so, brauchst du wirklich so Erklärungen? Doch.
Es hilft
je
halt.
Mehr man weiß, desto mehr Spaß hat man auch beim Lesen. Ich liebe diese Reklam-XL-Viecher,
ja.
Weil man da einfach so nur mehr Infos hat, um besser zu verstehen, was abgeht.
Ich finde da wirklich, die größten Snobs sind die Leute, die im Museum sagen, ich möchte diese Infotafeln nicht lesen, weil dann werden mir ja Dinge erklärt. Und ich bin so, ja, aber das macht's ja geil. Also ich kann ja ein Werk ganz anders interpretieren, wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Person an Krebs gestorben ist und relativ früh von dieser Krebsdiagnose wusste und in dieser Zeit dieses Bild entstanden ist. Da gucke ich doch mit ganz anderem Blick drauf, als wenn ich das nicht weiß. Und ja, vielleicht hätte ich das auch zwischen den Zeilen raussehen können. Aber so, nee, ist ja, also, naja, anyhow. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, an dem man sich gut ranwagen kann. Er ist ein bisschen romantic, er ist aber auch ein bisschen düster und ein bisschen creepy und ein bisschen spannend. Also ich glaube, da steckt alles drin, was man sich für den Herbst wünschen könnte.
Toll. Ja, ich finde, vor allem im Englischstudium macht man diese verschiedenen Strömungen, wie man Sachen interpretieren kann. Und eine ganz große ist ja, dass man quasi das Werk liest, als würde es die Autorin nicht geben.
Ja. Es ist wurscht, was die Autorin intendiert hat. Es zählt nur, was du darin liest.
Und das, da war ich im Studium schon dagegen. Ich war so, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Ich finde es, glaube ich, nicht schlecht. Also ich habe es auch viel zu oft gesagt, so, ja, ich glaube, die Person wollte sagen. Und dann meinte ich mir so, aber es hilft zum Beispiel also natürlich kann man nicht wissen, ob Shakespeare irgendwie den Kolonialismus kritisiert hat. Aber dass man das aus seinen Werken rauslesen kann, ist ja ein Fakt.
Ja.
Und dann muss man nicht debattieren, war das jetzt so oder war das nicht, sondern kann einfach sagen, es ist so.
Ja.
Das ist Kolonialismuskritik und darauf aufbauen und arbeiten. Das mag ich eigentlich. Egal, wir wollen jetzt nicht unser Studium erklären. Welches Buch hast du noch
mit? Ich finde nur, das ist ja das, was quasi dieses Trennen von Werk und Autor ist ja das, was jetzt so missbraucht wird, wenn es darum geht, ob man problematische Leute weiter unterstützt. Wo ich immer daneben stehe, halt mit dem Studium, das wir haben.
Ja.
Und es ist einfach nur eine Art der Analyse. Das hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt weiter Harry Potter Sachen kaufen sollten oder nicht, oder Rammstein hören.
Und die Analyse funktioniert halt besonders gut, wenn Charlotte Bronte schon seit langem, langem tot ist.
Ja.
Und es ihr einfach schnurzpiep egal sein kann.
Exakt.
Funktioniert nicht so gut, wenn man Luke Mockridge weiterhin finanziell unterstützen muss.
Ja. Oder ich finde wirklich zumindest dafür, also so J.K. Rowling macht ja wirklich schlimme, schlimme Sachen, aber wir haben, glaube ich, zum ersten Mal so einen richtig One-Way zuschauen können, wie sie mit dem Geld, das sie hat, ja, weil sie Harry Potter Sachen verkauft,
gegen
Trans-Leuten Rechte weggenommen hat.
Ja.
Mit dem Geld, das du ausgibst, oder nicht du wahrscheinlich, jemand ausgibt,
oder du ausgegeben hast.
Für die neuen Harry Potter, für das Theaterstück, ja, für keine Ahnung, ja, hat sie Leuten Rechte weggenommen. Ja. Und das, da kann man Autor und Werk nicht trennen.
Sehr schwer nur.
Ja. Das ist einfach nicht, wie es funktioniert. So viel zum Exkurs. Zurück zu den netten Dingen. Also 100 Mal. I'm so sorry. Ich bin einfach super Fan von ihr. Mariana Leki. Hier stellvertretend die Herrenausstatterin für einfach alles von ihr. Das ist jetzt auch wirklich kein Geheimtipp. Vor allem, was man von hier aus sehen kann, ist kein Geheimtipp. Guck mal, aller Art, auch
gehört.
Nicht. Aber tatsächlich, ich finde die Herrenausstatterin und Erste Hilfe, das ist nur eins davor, das hört man wirklich selten. Und die kann man aber auch beide ganz, 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 ganz toll lesen. Es ist überall so ein bisschen, sie hat so einen sehr markanten Schreibstil, der immer so ein bisschen fast wie so eine Fabel ist. Es passieren Dinge, die irgendwie nicht magic sind, aber die irgendwie, die in echt nicht passieren könnten und niemand hinterfragt. Es gibt Leute, die haben keinen Namen, sondern heißen irgendwie nur der Feuerwehrmann oder der Optiker oder was weiß ich. Die Tat sagt, das ist der bezauberndste und lustigste Liebesroman seit langem. Ich stimme zu. In Die Herrenausstatterin geht's um Katja. Und ihr Mann ist weg und sie hat keinen Job mehr. Und dann sitzt da auf einmal jemand am Rand von ihrer Badewanne. Und die beiden sind sehr förmlich. Sie sitzen sich, glaube ich, den ganzen Roman.
Lustig.
Und er ist da und dann ist auch nur ein Feuerwehrmann da, der sagt, ich muss da herin am Brand löschen. Und sie ist so, es brennt nichts. Und er ist so, ja, genau.
Arbeit getan.
Nee, er bleibt dann da. Nee. Er bleibt dann da. Und das meine ich mit so, es sind so ein bisschen so magische Sachen drin, aber es ist einfach so nett und das ist wirklich für mich, das ist ein Herbstread. Weil es ist so, alles an diesem Buch ist einfach muckelig.
Mhm.
Muckelig und nett. Und ich habe wirklich, ich glaube, so solide 5 Jahre lang jeden Herbst, was man von hier aus sehen kann, gelesen. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen, weil wir haben es gerade nicht. Ich habe es gerade ausgeliehen.
Ich muss es auch immer noch lesen. Ich will es auch immer noch lesen. Ja, du hast es ausgeliehen. Du hast es ausgeliehen.
Now is the time.
Ich kann gerne, aber du hast es ja verliehen.
Vielleicht gibt es in der Libby-App. Das ist wirklich, das ist Herbst. Das ist muckelig, das ist süß. Das ist ein Buch wie eine warme Decke. Und ich kann es sehr empfehlen. Ich liebe alles von ihr ganz, 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 ganz stark. Ich kann nicht erwarten, wann sie endlich einen neuen Roman rausbringt, weil ja Kummer aller Art, auch nur in Anführungszeichen, so eine Essay-Sammlung war von Sachen, die sie eh schon geschrieben hat. Deswegen bin ich so, aber wo ist der Roman?
Give me more!
Wo ist der neue Roman? Wir haben seit, was man von hier aus sehen kann, keinen Roman mehr von ihr gekriegt. Wo ihr auch checkt, dass wenn das dann so komplett eskaliert, da muss man ja erstmal drauf klarkommen und dann muss man sich überlegen, ob und wie man da eigentlich nachlegen möchte.
Und ich glaube, es
aber ist. Aber I'm thirsty, Mariana!
Das Ding ist dann auch so: dieser Druck hilft natürlich nicht, dass die Leute erwarten,
ja,
dass man schreibt. Aber auch so diese Frage von: Ist das jetzt eine Idee, die ich tatsächlich habe und gut finde, oder ist das nur der Versuch, nochmal was zu schreiben?
Ja.
Ich glaube, es macht es alles schwierig.
Anyhow, in der Libby-App sind nur die Hörbücher. Ja. Es war auf jeden Fall auch sehr nett, weil ich letztens ein Mädchen, hätte ich fast schon was gesagt, bei mir im Programm gehabt habe, die dann eben zum Schluss ein Buch signiert haben wollte. Und dann hat sie gesagt, ich heiße Mariana, wie Mariana Leki. Und ich war so, oh mein Gott, toll, ich habe noch nie eine Mariana getroffen, in echt. Du bist die erste Mariana, sweet, die ich kennengelernt habe.
Sweet. Ich komme zu meinem letzten Tipp.
Jo.
Es ist Schau mich an von Elif Shafak. Bitte nicht. Es geht in diesem Buch auch darum, dass man nicht angeschaut werden möchte.
Ach so. Sorry. Habe ich den Titel wohl missinterpretiert.
Exakt. Elif Shafak hat auch Das Flüstern der Feigenbäume geschrieben. Das ist ein Buch, das, glaube ich, mehrere Leute kennen. Das ist sehr oft in so Bahnhofsbuchhandlungen. Ich habe mal reingehört ins Hörbuch und fand die ersten paar... Den Captain springt vom Kratzbaum runter. Ja. Na, du packst sie einfach.
Du schaffst es wirklich, dass du wirklich einmal in der Folge, die Folge kann nicht vorbei sein, ohne dass du vorbeigeschaut hast.
Ja, weil er ist keine Stunde ohne Aufmerksamkeit aushält. genau, das Flüstern der Feigenbäume haben vielleicht haben vielleicht auch ein paar Leute gelesen. Schau mich an, habe ich, glaube ich, einfach so in einem Buchladen rausgegriffen und fand, der Klappentext klang mega geil. Und es ist halt Kein und Aber Verlag, ist einfach immer pretty. Genau, es geht darin um eine sehr dicke Frau und ihren Geliebten, ihren Partner, einen Kleinwüchsigen. Was auf jeden Fall Potenzial für, das könnte unangenehme, problematische Formulierungen enthalten, verspricht. Aber ich finde, also als ich es gelesen habe, ist mir nichts irgendwie negativ aufgefallen, dass ich sagen würde, oh, okay, irgendwie. Es geht darum, dass diese dicke Frau auf gar keinen Fall angeschaut werden möchte. Sie findet das ganz unangenehm. Sie möchte sich am liebsten vor der ganzen Welt verstecken. Und ihr Geliebter, ihr Partner, er liebt Aufmerksamkeit. Er ist so, ich möchte um jeden Preis angeschaut werden. Ich muss angeschaut werden. Ich brauche diese Aufmerksamkeit. Also beide gehen mit ihrem Anderssein sehr unterschiedlich um.
Mhm.
Eine Person sagt, ich stehe dazu, ich zeige mich, wie ich bin, so, dann kann mir niemand was anhaben. Und die andere Person ist so, ich verstecke mich, dann kann mir niemand was anhaben. So, darum geht es so ein bisschen. Und
wobei es ja passt, weil wohl die eine Person gerne übersehen wird und die andere Person wohl gern im Weg ist.
Ja. Ja, ja, ja. Ja.
Also ich habe so das Gefühl, als dicke Person, ich kann ja für alle dicken Personen sprechen, aber als dicke Person ist ja mein Problem oft, dass ich das Gefühl habe, ich bin zu groß zu und sehr zu viel und ich nehme zu viel Platz ein.
Ah, das
und ich
kann
mir vorstellen, als kleinwüchsige Person, dass man eher denkt, hey, ich bin aber auch da.
Übersehen,
so.
Ja, das kann gut sein. Genau, was ich nicht so ganz erwartet hatte, was man aber, glaube ich, ahnen kann, wenn man Elif Shafak und ihre Werke kennt, es ist sehr magisch. Es ist sehr, so ein bisschen auch so, ich weiß nicht, fabelmäßig, ich glaube fast noch ein Ticken mehr. Also es ist überhaupt nicht so, die Gesellschaft ist so und so und deswegen reagieren sie so und so, sondern darum geht es gar nicht so doll. Es gibt so Rückblenden zu so einem Zirkus, wo außergewöhnliche Menschen arbeiten und ausgestellt werden, aber sich auch selber ausstellen und so. Der Partner der Protagonistin schreibt ein Lexikon des Sehens und dann sind da immer wieder zwischendrin so Lexikon-Einträge wie Fahlwahrsagung, Famis, wo es dann halt um Famis geht, Fotograf Al-Blümeri, was alles auf Türkisch ist, weil ihr schaut auf Fotoalben und so. Also es geht so sehr viel zwischendrin um so den Zauber des Sehens und Gesehenwerdens und Sehen, ohne dass man sieht, also mit dem Herzen sehen, etc.
Spüren.
Ich fand's sehr, sehr bezaubernd. Also es ist so, glaube ich, schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe wie Marianne Lecky. Das ist so, ja, irgendwie cozy und magisch ist und einfach schön, sprachlich wahnsinnig schön. Und
werde ich wohl den Herbst des Lesen und du liest Marianne Lecky.
Das können wir gerne so machen. Ich hatte es dir schon mal in die Hand gedrückt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ob du sagst, es ist total fettfeindlich, liest es auf gar keinen Fall. Ich habe es nicht so in Erinnerung. Genau, aber ja, mochte ich sehr gerne. Sehr, glaube ich, passt auch sehr gut zu so einer, man lässt sich so komplett auf eine Geschichte ein. Und ist so, dies ist das Universum, in das ich nun eintauche. Mit vielleicht so heißem Apfelsaft.
Entschuldigung.
Den wir vielleicht auch heute Abend machen könnten. Um ihn zu trinken.
Was sonst?
Zu unserem Krimi. Okay.
Ich habe richtig Bock jetzt.
Die Folge ist hiermit beendet. Tschüss.
Man kann sie ja mit so einem kleinen Katzentier sehr gut einmummeln.
Wir verleihen ihn gerne auch. Schreibt uns einfach.
Hey.
Nein, ich würde dich nie ausleihen. Wir würden dich nie zurückkriegen, Captain. Die Leute
wir leihen unsere Wohnung gern aus, damit Leute Zeit mit dem Captain verbringen können. Wir leihen nicht den Captain aus.
Es ist vor allem praktisch, wenn wir halt beide unterwegs sind, dann wirklich die Leute, also ich hatte einfach so Angst, immer, dass wir immer Leute fragen müssen, wenn wir nicht da sind, ob sie sich um den Captain kümmern könnten wohl. Und dann irgendwann meinte eine Freundin zu mir, Lena, ich könnte am Wochenende alleine bei mir auf dem Sofa sitzen oder ich könnte bei euch auf dem Sofa sitzen und eine Katze liegt auf mir drauf. Ich weiß genau, was ich wähle. Ich glaube, da hilft es, dass dieser Typ einfach überhaupt gar kein Scheuerkater ist und einfach von allen Aufmerksamkeit möchte.
Ja, wie deine Protagonist. So, hallo, schau
mich an. Hallo, schau mich an, trau mich am Hintern.
Als eine Freundin zum ersten Mal aufgepasst hat auf den Captain, hat sie uns geschrieben, wie sie sich denn den Captain mit der Katze annähern soll. Und dann habe ich gesagt, du setz sie einfach irgendwo hin und dann wird er sich auf dich draufsetzen. Das ist, er wird sich dir nähern.
Es ist exakt so passiert.
Und sie war nur keine halbe Stunde da hat sie ein Foto geschickt, wo er auf ihr drauf sitzt.
Ja, und dann hat sie abends nochmal ein Foto geschickt, wie sie auf unserer Bank auf dem Balkon sitzt und einen Kreuzworträtselblock eigentlich auf hat. Aber Captain liegt so auf ihrem Schoß über dem Kreuzworträtselblock drüber, dass sie nichts machen konnte. Und sie war so, gut, dann ist das jetzt wohl der Zustand.
Na, so ist er.
Er ist der Süßeste.
Wir wünschen euch Happy Herbst, Happy Lesen.
Ja.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Dann haben wir auch alle miteinander Der Gott des Waldes.
Was, glaube ich, auch ein gelesen. Sehr gutes Herbstbuch ist.
Ja.
Ich habe es noch nicht gelesen, aber es geht um Wald, was ja immer automatisch Herbst ist, haben wir eben erörtert. Und es ist ja so ein bisschen spannend.
Ja.
Also ich glaube, es könnte ein sehr, sehr gutes Herbstbuch sein.
Ja. Hinten steht drauf, wieder ein richtiger Schmöker.
Ja, das ist doch exakt, was wir wollten. Schmökerbücher.
Ja.
Richtig schön zum Schmökern.
Einschmökern.
Juti, zieht euch warm an.
Wir schmökern uns jetzt ein. Wir hören uns in 2 Wochen.
Immer mal einen Regenschirm einpacken. Besser ist. Oder eine Regenjacke. Und
bis dahin.
Gutes Lesen.
Schwul bleiben.
Tschüssi. Ich mach den Lachs.